Die Bibel war das erste feministische Manifest ever. Du glaubst es nicht? Das können wir heute besprechen. Und zwar, das Neue Testament nennt die Frauen besonders oft für eine Schrift der damaligen Zeit. Heißt es jetzt aber, dass die Frauen den Männern gleichgestellt waren, ihnen untergestellt waren oder sie einfach endlich mal den Platz bekommen haben, den sie verdienen? Heute werde ich dir ein bisschen darüber erzählen, was das Neue Testament ist und wie es aufgebaut ist. Basically, wenn du die anderen Folgen noch nicht gesehen hast, das Neue Testament kommt nach dem Alten Testament, weil es eine Erneuerung des Bundes von Gott mit der Menschheit ist, obwohl das Alte Testament nämlich einen Bund hatte, wo es um den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel ging, hat das Neue Testament etwas Revolutionäres getan. Und zwar wurden alle in diesen Bund mit einbezogen. Also können auch du und ich, wenn wir nicht jüdischer Abstammung sind, Teil des Bundes mit Gott sein. Und das Neue Testament fängt an mit den Schriften des Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das sind die vier Evangelien. Evangelion bedeutet im Griechischen frohe Botschaft. Diese frohe Botschaft betrachtet das Leben Jesu aus verschiedenen Perspektiven. Weil, ob du es glaubst oder nicht, es gab mehrere Arten von Gemeinden zur damaligen Zeit. Das ist genauso, wie wenn du heute von Köln nach Berlin fährst und dort Menschen über dasselbe Ereignis erzählen sollen. Diese Erzählungen werden anders aussehen. Und so ein bisschen war das auch damals mit der Entstehung der Evangelien. Also die Autoren, die nicht Matthäus, Markus, Lukas und Johannes hießen, sondern andere Namen trugen, aber heutzutage wurden diese Evangelien einfach so getauft und man nimmt an, dass es so die Autoren sind. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, ist meistens von deiner Konfession abhängig. Also zum Beispiel in den katholischen Konfessionen glaubt man schon daran, dass die Autoren diese Namen trugen und die werden dann auch als Heilige gesehen, also als Personen, die irgendwie eine besondere Connection zu Gott hatten. Aber sonst kannst du ja auch einfach, das ist so wie so ein Arbeitsname, also so wie man Projekte manchmal random auf seinem Laptop benennt, nur um Namen zu haben, so nach dem Motto. Und sie hatten halt verschiedene Schätze, also das musst du dir vorstellen, als ob du so Interviews machen würdest mit verschiedenen Personen, die dir dann alle von derselben Person erzählen, aber jeder wird doch was anderes sagen, oder nicht? Und so ein bisschen sind dadurch die Evangelien entstanden. Klar, es gibt Quellen, die irgendwie gleich sind und es gibt auch viele Aspekte über das Leben Jesus, die dort gleich dargestellt werden. Aber trotzdem gibt es Unterschiede in den einzelnen Evangelien. Außerdem gibt es noch Evangelien, die nicht mehr als Evangelien angesehen werden, also nicht mehr Teil des biblischen Kanons sind, sondern einfach sozusagen verworfen wurden, weil sie nicht in allen Gemeinden, also in allen Gemeinden des Christentums anerkannt wurden. Ein Beispiel davon ist das Thomas-Evangelium. Anscheinend ist es sehr überzeugend in seiner Darbietung des Lebens Jesu und des Lebens der frühen Kirche, aber aus welchen Gründen auch immer, die man heutzutage nur noch als Theorien darstellen kann und hypothetisch wahrnehmen kann, wurde es sozusagen nicht in diesen Kanon aufgenommen, also in diese Sammlung der ganzen Bücher des Neuen Testaments. Und dieses Evangelium spricht ja nicht nur von dem Leben Jesus, sondern auch von dem Leben Jesus mit seinen Jüngern. Und deswegen kam sozusagen als Anschluss an das Evangelium, wo von dem Leben, Tod und der Auferstehung Jesus gesprochen wird, die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist wieder eine Ansammlung verschiedener Erlebnisse der Jünger und der Apostelheit nach dem Tod, nach der Auferstehung Jesu, also nachdem Jesus schon in den Himmel aufgefahren ist und sie sozusagen alleine geblieben sind. Aber eine der allerwichtigsten Erzählungen der Apostelgeschichte ist das Pfingstereignis, also der Tag, der sozusagen festgesetzt wird von manchen Personen als der Beginn der christlichen Kirche, wo der Heilige Geist, also die dritte Person der Dreifaltigkeit, es gibt nämlich den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, auf die Menschen gekommen ist und sie sozusagen dazu befähigt hat, diese gute Nachricht über das Leben Jesu und seine Auferstehung und diesen neuen Bund mit der Menschheit zu erzählen. Deswegen wird das auch oft Evangelium des Heiligen Geistes genannt, also die frohe Botschaft des Heiligen Geistes. Außerdem ist eine der allerwichtigsten Erzählungen und Ereignisse der frühen Kirche in den Apostelgeschichten enthalten, und zwar das Apostelkonzil. In dem Apostelkonzil ging es grundsätzlich darum, dass es gab halt Paulus, der früher Saulus hieß, der zu dem Zeitpunkt schon bekehrt war und sozusagen außerhalb von der Judäa und Galiläa, also der hebräischsprachigen Welt, Menschen zum Christentum bekehrt hat. Aber diese Menschen waren halt meistens vorher nicht Juden, was halt in Galiläa und Judäa und so weiter eher der Fall war. Und dadurch gab es dann so ein bisschen so ein Beef zwischen denjenigen, vor allem Petrus, der halt in Jerusalem war, und dann Paulus, der außerhalb von dem hebräischsprachigen Welt missioniert hat. Und dann mussten die einfach festlegen, okay, müssen die neuen Menschen, die jetzt an Christus glauben, auch jüdisch werden, um Christ zu werden? Zum Beispiel müssen sie die Reinheitsgebote einhalten, die Essensgebote, müssen sie sich beschneiden lassen und so weiter. Weil du es glaubst oder nicht, das Alte Testament, ob du es glaubst oder nicht, das Alte Testament hat 613 Gebote. Also wir kennen ja meistens die 10 Gebote, die Mose von Gott erhalten hat. Aber das Judentum kennt 613 Gebote. Das sind sehr viele Regeln. Und da stellt sich natürlich die Frage, so Personen, die diese Regeln nicht mal kennen und nicht mal wissen, dass sie diese Regeln gebrochen haben, können ja gar nicht dafür belangt werden, dass sie was Böses getan haben, in Anführungszeichen. Also gegen diese Regeln verstoßen hat. Und dieses Apostelkonzil war dann so eine Versammlung in Jerusalem, wo die halt einfach darüber gesprochen haben, so okay, Bro, die sind nicht jüdisch, müssen jetzt jüdisch sein. Und dadurch können wir auch heutzutage sozusagen zurückverfolgen, wieso das Christentum heutzutage nicht mehr die jüdischen Traditionen befolgt, die es halt eigentlich befolgen sollte, weil Jesus war ja auch Jude. Außerdem werden besonders in der Apostelgeschichte Frauen sehr große Rollen zugeschrieben. Sie werden namentlich genannt. Es wird erzählt, dass sie besondere Rollen in den einzelnen Gemeinden übernommen haben. Und außerdem werden sie meistens auch auf einer Höhe mit den Männern gesetzt, was zur damaligen Umfeld der Gesellschaft eher unüblich war. Das heißt, eigentlich war das Christentum zur damaligen Zeit sehr revolutionär und sehr vorausschauend, was die Rolle der Frauen anging, weil bis zur damaligen Zeit waren die Frauen in der Gesellschaft nichts wert. So, sie wurden nicht erwähnt, es wurden nur die Männer gezählt und so weiter. Und natürlich waren dann männliche Nachkommen mehr wert als weibliche Nachkommen. Und durch diese Revolution mit Jesus hat sich dieses Bild der Frau sehr stark geändert. Natürlich kennen die Kirchen auch Geschichten und lange Traditionen der Unterdrückung der Frauen. Aber trotzdem, mit diesem Blick auf diese frühe Kirche, können wir sicher sagen, dass die Frauen immer ihren Platz in der Kirche hatten und immer noch haben. Auch werden die Frauen in den Briefen von Paulus erwähnt. In manchen Kontexten werden das auch negative Sachen sein, die dann vor allem radikalen Gemeinden die Möglichkeit geben, die Frau zu unterdrücken. Aber allgemein waren sie trotzdem wichtige Mitarbeiter in diesem Netzwerk von verschiedenen christlichen Gemeinden. Und Paulus ist einer der also eigentlich der bekannteste Missionar der frühen Kirche, denn er hat nämlich viele Gemeinden in verschiedenen Orten gegründet. Außerdem hat er dann auch Briefkontakt mit diesen Gemeinden gehabt. Das heißt, es ist sozusagen, wenn heutzutage die E-Mails oder die WhatsApp-Verläufe zu diesen Gemeinden erhalten bleiben würden, sind diese neutestamentlichen Briefe erhalten, wo Paulus zu ihnen geschrieben hat, so, okay Leute, ich habe gehört, das und das läuft bei euch nicht, dann versucht mal das, das und das, oder dass er sie wieder zur Umkehr und so weiter aufgerufen hat. Und das ist sozusagen ein sehr wichtiger Part des Neuen Testaments. Aber ein Buch, das, glaube ich, die meisten Theorien und Spekulationen und irgendwie Kontroversen aufweckt, ist die Offenbarung bzw. die Apokalypse des Johannes. Das ist das allerletzte Buch der Bibel, der christlichen Bibel, wie wir sie kennen. Und es wird oft dargestellt, dass dieses Buch davon spricht, wie die Welt zu Ende gehen wird. Und es wird so ein Endgericht geben und alle werden irgendwie zerstört und zerschlagen und keine Ahnung was. Und da kommt irgendwie Hagel vom Himmel und Feuer vom Himmel und irgendwie alles wird zerstört. Aber eigentlich, auch hier wieder, es wird angedeutet, dass es ein Werk von dem Verfasser des Evangeliums des Johannes sein könnte. Das können wir nur theorisieren oder hypothetisieren. Aber es werden auf jeden Fall Verbindungen in diese Richtung geschlagen. Aber das Ziel des Autors war es vielmehr, so eine Gegenwartsdiagnose der Kirche zu machen. Also die Personen, die dann schon fast 100 Jahre mit Christus gelebt haben, weil die Apokalypse ist auch als letztes entstanden, ungefähr um das Jahr 100 nach Christus. Jesus ist in dem Jahr ungefähr 30 bis 33 nach Christus gestorben. Und die Apokalypse ist ungefähr 100 gestorben. Also das heißt, wir haben schon mehrere Generationen von Personen, die an Christus geglaubt haben, die trotzdem jeden Tag, so wir sind ja alle dauerhaft in Umkehrungsprozessen. Und genau da daran ist diese Offenbarungsschrift interessiert, uns im Alltag zur Umkehr aufzurufen, nicht in einer fernen Zukunft, wenn dann irgendwann diese Generation da sein wird, wo Jesus endgültig als der Erlöser der Welt wiederkommen wird und sozusagen die Vollendung der Welt stattfinden wird, sondern heute, im Jetzt, in der Gegenwart. Und wenn du dich dieser Lektüre in so einer Perspektive bedienst, wird es auch einen ganz anderen Einfluss haben, weil seitdem ich die Offenbarung des Johannes in der Perspektive lese, dass es genau Sachen sind, die jetzt an mich und an meine Kirchengemeinschaft gerichtet sind, dann haben sie eine ganz andere Wirkung und sie sind trotzdem aktuell wie vor über 2000 Jahren. Das heißt, nicht alle Sachen, die in der Bibel als irgendwie apokalyptisch und irgendwie endzeitgerichtlich gemeint sind, sind in einer fernen Zukunft, weil im Endeffekt erwartet uns alle nach unserem Tod das Gericht. Das heißt, es wird immer ein aktuelles Thema sein. Und in der katholischen Tradition gibt es noch weitere Schriften, die sozusagen als die katholischen Briefe gelten. Die sind apokryphe Schriften, das heißt Sachen, die in dem Kanon dazugehören, aber von manchen christlichen Gemeinden verworfen wurden. Und diese katholischen Briefe, wie sie oft genannt werden, oder apokryphen Briefe, sind Jakobusbrief, der 1. und 2. Petrusbrief, der 3. Johannesbrief und der Judasbrief. Das sind Texte, die besonders in der katholischen Tradition ihren Platz gefunden haben und einfach während der Reformation sozusagen aus dem Kanon der Protestanten rausgekickt wurden. Aber es gibt halt je nach christlicher Konfession verschiedene Zusammenstellungen, verschiedene Briefe, die noch in den Bibelkanon hineingehören. Aber das sind eigentlich so, diese katholischen Briefe sind halt so ein katholischer Zusatz. Und die ganzen anderen neutestamentlichen Briefe, denen oft die Autorenschaft von Paulus zugesprochen wird, was meistens in einer gewissen Art und Weise der Fall ist. Aber manchmal kann es auch sein, dass diese Sachen von Personen verfasst wurden, die einfach Schüler von Paulus waren, also die von Paulus über den Glauben gelernt haben und sozusagen in seiner Autorität, weil er war ja schon eine sehr angesehene Figur in der damaligen Zeit der Kirche, einfach die Zustimmung von den einzelnen Gemeinden haben wollten. Und deshalb heißt das nicht nur, weil wir verschiedene Traditionen von Schriftsammlungen im biblischen Kanon haben, dass wir an einen anderen Gott glauben. Weil die meisten Sachen, die mit dem Glaubensbekenntnis zu tun haben oder sozusagen mit den Grundglauben von der Kirche, wurden halt in ökumenischen Konzilien festgelegt. Darüber können wir gerne in einer anderen Folge sprechen. Aber die sozusagen, oft werden Glaubensüberzeugungen aus der Bibel geschöpft und die meisten Hauptaspekte dieser Überzeugungen sind in allen christlichen Konfessionen gleich und nicht unbedingt apokryph oder irgendwie deuterokanonisch, das heißt, dass sie erst später in den Kanon dazugekommen sind, sondern sie waren immer fester Bestandteil der Bibel. Und deshalb möchte ich dich sehr stark ermutigen, vielleicht deine Reise mit der Bibel anzufangen und aus einer neuen Perspektive mit mehr Hintergrundwissen und ein bisschen mehr Information über die einzelnen Teile der Bibel einfach mit einem neuen Blick in die Bibel einzusteigen. Und vielleicht kannst du jetzt Sachen nachvollziehen, die es vorher für dich nie in deinen Kopf reingepasst hätten oder viel zu kompliziert gewesen wären. Deshalb sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.